Römerbrief, Kapitel 12, Abvers 9. Das Thema der Predigt heute Morgen wird sein Kennzeichen L. Es gab einmal eine Fernsehsendung, die hieß Kennzeichen D für Deutschland. Und heute Morgen haben wir Kennzeichen L, wie Ludwig. Also lesen wir dazu den Text Römer 12, Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist, vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Kennzeichen L, wie Liebe. Ich habe heute Morgen in klassischer Weise drei Punkte. Erster Punkt, das Wesen der Liebe. John Blanchard stand auf, strich seine Armeeuniform glatt und studierte die Menschenmenge, die durch den Hauptbahnhof strömte. Er hielt Ausschau nach dem Mädchen, dessen Herz er kannte, aber dessen Gesicht er noch nie gesehen hatte. Nach dem Mädchen mit der Rose. Sein Interesse an ihr war 13 Monate zuvor in einer Bücherei in Florida erwacht. Als er ein Buch aus dem Regal nahm, wurde er innerlich berührt. Nicht durch die Worte des Buches, sondern durch die handgeschriebenen Randnotizen. Die sanfte Handschrift schien von einer tiefen Seele und einem ebensolchen Geist zu sprechen. Am Anfang des Buches entdeckte er den Namen der früheren Besitzerin, Fräulein Hollis Maynell. Mit Mühe fand er ihre Adresse heraus. Sie lebte jetzt in New York City. Er schrieb ihr einen Brief, stellte sich vor und bat sie zu antworten. Am nächsten Tag musste er mit seiner Einheit per Schiff in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Über 13 Monate hinweg lernten sich die beiden durch Briefe immer besser kennen. Die Liebe erwachte. Eines Tages erbat Blanchard ein Foto, aber sie lehnte ab. Sie meinte, wenn du es wirklich ernst meinst, spielt es keine Rolle, wie ich aussehe. Als John endlich aus Europa zurückkam, verabredeten sich die beiden um 19 Uhr auf dem Hauptbahnhof in New York. Du wirst mich an der roten Rose erkennen, die ich am Revers tragen werde, schrieb sie. So suchte er um 19 Uhr nach dem Mädchen, dessen Herz er liebte, aber dessen Gesicht er noch nie gesehen hatte. Wir lassen Mr. Blanchard selbst erzählen, was geschah. Eine junge Frau kam auf mich zu. Ihre Figur war schlank, ihr blondes Haar lag in Locken um ihre zarten Ohren. Ihre Augen waren so blau wie der Himmel. Ihre Lippen und ihr Kinn war wohlgeformt und in ihrem lindgrünen Kostüm mutete sie mich an wie der lebendige Frühling. Ich ging auf sie zu und vergaß völlig, dass sie keine Rose am Revers trug. Ein kleines provokatives Lächeln huschte über ihr Gesicht. Gehen Sie in meine Richtung, Seemann? Völlig verwirrt ging ich einen Schritt näher auf sie zu und dann sah ich Fräulein Hollis Maynell. Sie stand fast direkt hinter dem Mädchen. Sie musste so um die 40 sein. Ihr graumeliertes Haar steckte unter einem abgetragenen Hut. Sie war mehr als mollig und ihre dicken Füße steckten in ausgelatschten Schuhen. Das Mädchen im grünen Kostüm ging schnell davon. Ich fühlte mich wie in zwei Hälften gespalten. Ich verspürte ein großes Verlangen, ihr zu folgen, denn die Sehnsucht nach der Frau, deren Geist mich wahrhaft fasziniert hatte, war tief. Und da stand sie. Ihr blasses, molliges Gesicht war freundlich. Ihre grauen Augen schauten herzlich und mitleidvoll. Ich zögerte nicht. Meine Finger umklammerten das abgegriffene blaue Buch, an dem sie mich erkennen sollte. Es würde bestimmt keine Liebe sein, aber etwas Köstliches, vielleicht etwas Besseres als Liebe, eine Freundschaft, für die ich ja dankbar gewesen war und ewig sein musste. Ich nahm Haltung an, grüßte militärisch und hielt der Frau das Buch entgegen. Während ich sprach, fühlte ich die Bitterkeit meiner Enttäuschung. »Ich bin Leutnant John Blanchard, und Sie müssen Fräulein Maynell sein, nicht wahr?« »Ich bin so glücklich, dass wir uns getroffen haben. Darf ich Sie zum Abendessen einladen?« Das Gesicht der Frau verwandelte sich in ein tolerantes Lächeln. »Ich weiß nicht, worum es hier eigentlich geht, junger Mann, aber diese junge Dame in dem lindgrünen Kostüm, die gerade verschwand, die bat mich, diese Rose an meiner Jacke zu tragen, und sie sagte, wenn Sie mich zum Essen einladen würden, dann soll ich Ihnen sagen, dass in dem großen Restaurant auf der anderen Straßenseite auf Sie wartet. Das sei so eine Art Test, meinte sie. Habt ihr den Zielgedanken verstanden? Paulus schreibt, die Liebe sei ungeheuchelt. Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt unerfahren in der Kunst der Schauspielerei. Ungeheuchelt. Unerfahren in der Kunst der Schauspielerei. Nicht gespielt, nicht vorgetäuscht, sondern echt. Wenn wir über das Wesen der Liebe nachdenken, Liebe muss echt sein. Wir sollten nie Liebe als Maske tragen, sondern Liebe soll ungekünstelt, ungefärbt, ungeheuchelt weitergegeben werden. Was sagt dieser Abschnitt hier in Römer 12 weiter über das Wesen der Liebe? In Vers 9 lesen wir, die Liebe, die Agape-Liebe, steht hier wörtlich, sei ungeheuchelt. Und in Vers 10, in der Bruderliebe, in der Philadelphia-Liebe, seid herzlich. Die Liebe, die von Gott kommt, die soll als Bruderliebe zum anderen weiterfließen. Herzliche Bruderliebe, heißt es hier. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Warum? Weil der andere, der Bruder und die Schwester, mit demselben teuren Blut erkauft ist, möchte ich lernen, ihn mit Gottes Augen zu sehen. Heute Morgen in der ersten Stunde, als wir uns um 9 hier versammelt hatten, um das Brot miteinander zu brechen, da haben wir auch darüber nachgedacht, wie wir uns manchmal sehen. Wir sehen die Fehler, die Schwächen, die Unvollkommenheiten, das zu kurz kommen beim anderen. Aber dann haben wir uns gefreut daran, wie Gott uns sieht vom Himmel her, seine Erlösten meine ich. Er sieht sie in Christus, in seinem geliebten Sohn. Und er sieht keinen Fehler und keinen Fleck und keine Runzel mehr an denen, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Und genauso wollen auch wir den Bruder und die Schwester sehen lernen, so wie Gott seine Kinder sieht. Er sieht sie in Christus, ohne Fehler, ohne Unvollkommenheiten. Er sieht sie in Christus. Und das möchte ich auch lernen, nicht andere Geschwister mit meinen menschlichen Augen sehen. Und der Apostel Paulus hat das auch mal im 2. Korintherbrief eigentlich auf den Punkt gebracht. Wenn ihr es mitlesen wollt, in 2. Korinther 5 werden wir aufgefordert, 2. Korinther 5, Vers 16. Menschen anders anzuschauen, die Christen geworden sind. 2. Korinther 5, Vers 16. Paulus sagt, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, wenn jemand errettet ist, erlöst ist, wenn er sich bekehrt hat und die Vergebung der Sünden erfahren hat, ein Kind Gottes geworden ist, dann ist er in Christus, dann wird er von Gott anders gesehen und dann wollen auch wir ihn nicht mehr so nach dem Fleisch, so wie er früher war. Ach, den kenne ich doch, der ist doch mit mir im selben Dorf groß geworden. Was das früher für einer war, das war der Oberhalotri im ganzen Dorf. Und nein, so kennen wir ihn nicht mehr. Er ist jetzt in Christus. Er ist eine neue Kreatur. Er ist ein Bruder geworden. Er gehört zur Familie Gottes. So wollen wir ihn sehen. Und darum herzliche Bruderliebe. Das Wesen der Liebe ist echt. Das Wesen der Liebe ist herzlich. Das Wesen der Liebe ist wertschätzend. Vers 10. Seid in der Bruderliebe herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. In Ehrerbietung oder Wertschätzung. Das hat der Apostel Paulus auch an die Philipper geschrieben, dass einer den anderen höher schätzen und achten soll als sich selbst. Wenn wir mal ehrlich sind, das bringen wir doch ganz, ganz selten fertig, ich auch. Den anderen höher achten als sich selbst, das ist ja schon in der Ehe so schwer. Ja, wie viel mehr bei Menschen, die uns nicht so nahe stehen wie der eigene Ehepartner. Den anderen höher achten, das setzt Demut voraus. Und jemand hat gesagt, Demut ist der Verzicht auf Überlegenheit. Das ist eine schöne Definition. Kann man fast nicht besser sagen. Demut ist der Verzicht auf Überlegenheit. Habt ihr das auch schon gemerkt, wenn man mit jemandem zusammen ist und man merkt es, ohne dass der Betreffende es irgendwie aussprechen muss, der fühlt sich mir überlegen. Und dann wird man so klein und immer kleiner. Und man fühlt sich unwohl, wenn man merkt, der fühlt sich mir überlegen. Aber wie köstlich ist es, wenn man mit Leuten zusammen ist, die sich nicht überlegen fühlen, sondern die sich selber eher klein machen und die über ihre Fehler reden und Schwächen und gar nicht angeben mit dem, was sie alles sind und können, dann fühlt man sich sehr wohl in der Gegenwart eines solchen Menschen. Demut ist Verzicht auf Überlegenheit. Und wenn wir darauf verzichten, wenn wir den anderen wertschätzen, in Ehrerbietung ihm vorangehen, in der Gemeinde, hier ist von Bruderliebe die Rede, dann wird die Atmosphäre immer mehr positiv geprägt von echter Liebe. Das Wesen der Liebe ist brennend, Vers 11, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Brennend, das erinnert uns daran, heute vor 4 Wochen haben wir über Römer 12, 1 und 2 nachgedacht. Da hatte ja Paulus zuerst die Römer erinnert daran, dass sie ihr ganzes Leben wie ein Opfer, wie ein Brandopfer auf den Altar Gottes legen sollten. Und dieses Brandopfer, das soll immer am Brennen gehalten bleiben. Wenn Christen ihr Leben einmal dem Herrn anvertraut haben, in der Stunde der Bekehrung, der Errettung, als sie gesagt haben, Herr Jesus, mein Leben soll dir gehören, dann muss doch dieser Altar immer und immer wieder brennend gehalten werden. Wir selber können das nicht, aber wenn uns die Liebe Gottes immer wieder neu anspricht, neu aufgeht, neu beglückt, dann können wir immer und immer wieder antworten mit Hingabe, mit zur Verfügung stellen für den Herrn. Dann sind wir brennend im Geist. Das Gegenteil davon wäre lau und träge und ja, selbstverliebt und so weiter. Es ist zu wenig, wenn wir auch den Bruder so neben uns ertragen nur und erdulden und so mit allen Anstrengungen uns zurückhalten, ihn dauernd zu kritisieren. Das ist zu wenig. Ist auch zu wenig, wenn wir sagen, ich habe ja nichts gegen den und ich habe nichts gegen die. Das ist zu wenig. Wir sollen sogar etwas gegen den anderen haben. Herzliche, ungefärbte Bruderliebe sollen wir gegen den anderen haben. Natürlich für den anderen, ja? Für den anderen. Und wo es dem Feind gelungen ist, diese herzliche, ungefärbte Bruderliebe anzutasten, zu schwächen oder gar zu unterbrechen, sie gar in Vorbehalte, in Ressentiments oder in Animositäten, in Abneigung zu verwandeln, da müssen wir Buße tun. Da müssen wir sagen, nein, das will ich nicht. Das ist mein Bruder, meine Schwester, die will ich lieben. Mit aufrichtiger, ungeheuchelter, brennender Bruderliebe. Und noch ein letzter Unterpunkt zu dem Wesen der Liebe. Das Wesen der Liebe ist praktisch, Vers 13. Ich sag's mal so, ist praktisch. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Ganz praktisch. Bedürftige Heilige gibt es überall. Nicht nur im Gefängnis in Äthiopien. Überall gibt es bedürftige Heilige. Es gibt Arbeitslose, auch unter uns, diejenigen, die eben durch diese Situation, wie wir sie im Moment in der Wirtschaft haben, ihre Arbeit verloren haben oder einfach am Rande stehen eines Arbeitsplatzverlustes. Es gibt auch solche, die von Kredithaien betrogen worden sind. Es gibt vergessene Prediger und Missionare in den abgelegensten Ecken der Erde. Es gibt ältere Menschen mit einer mageren Rente. Es gibt überall bedürftige Menschen. Und wahre Liebe im Leib Jesu Christi bedeutet, dass wir mit den Bedürftigen teilen. Neben den materiellen Bedürfnissen gibt es aber auch geistliche und seelische Bedürfnisse. Kranke Geschwister freuen sich immer über ein mutmachendes Wort. Zurzeit ist unsere Donna krank und vielleicht andere auch. Sie freuen sich über ein mutmachendes Wort. Alleinlebende Geschwister leiden oft unter Einsamkeit und sehnen sich nach Gemeinschaft, nach einem Anruf, nach einem Besuch, nach einer Einladung. Vielleicht auch verbunden mit Gastfreundschaft. Das Wesen der Liebe ist praktisch. Nach Gastfreundschaft trachtet, steht hier, Römer 12, Vers 13. Gastfreundschaft ist für manche Christen eine vergessene Kunst geworden. Zu kleine Wohnungen und Häuser werden manchmal als Ausrede dafür missbraucht, durchreisende Christen nicht aufzunehmen. Vielleicht möchten wir uns auch die Arbeit, die Unbequemlichkeit nicht aufhalsen. Doch wir vergessen, dass wir, wenn wir Christen beherbergen, quasi den Herrn selbst in unser Haus aufnehmen. Unsere Familien sollten so offen sein wie Bethanien, wo der Herr Jesus gerne Station machte. Da konnte er immer einkehren in Bethanien bei seinen Freunden. Echte Gastfreundschaft ist ein großer Segen. Das haben manche von uns sicher schon erlebt, wenn sie unterwegs waren auf Reisen. Auch wir haben das mal erlebt. Vorhin wurde für Ungarn gebetet. Wir haben das mal erlebt bei sehr, sehr armen Christen in Ungarn, die wirklich ihr Bestes zusammentrugen aus Keller und Vorratskammer und das Beste auf den Tisch stellten. Oder bei einer Familie in Taschkent, bei einem alten Ehepaar haben wir gewohnt, Silvia und ich, in einem Haus, wo es nur eine Wasserstelle gab und die war in der Küche. Da haben wir gewohnt und dieses alte Ehepaar, die waren schon über 70, die haben ihr Schlafzimmer uns gegeben. Ich weiß nicht, in welcher Rumpelkammer sie dann übernachtet haben, aber wir kriegten ihr Schlafzimmer und das Beste, was sie nur hatten, haben sie auf den Tisch gestellt. Wir haben auch in Amerika Gastfreundschaft erlebt, bei einer reichen Arztfamilie in Chicago, die uns nicht kannten. Die haben uns ihre Suite da zur Verfügung gestellt. Oder in San Francisco einmal eine Schwester, die wir nie gesehen haben, gab uns eine große Wohnung mit zwei Ehepaaren. Es ist so schön zu erleben, dass die Christen eine Familie sind, weltweit, in Mittelasien oder in Afrika oder Amerika oder Europa. Und wenn da Christen sind, die wirkliche Kinder Gottes sind, sollten wir immer das Haus für sie öffnen und wirklich Gastfreundschaft gewähren. Nach Gastfreundschaft trachtet, Reißt euch darum, schlagt euch drum, wer den Gast beherbergen kann. Nicht schlagen, ja, aber trachtet danach und nicht, naja, wenn kein anderer da ist, dann sollen sie zu uns kommen, ja. Das ist nicht trachten danach. Und vielleicht können wir da auch alle miteinander noch lernen in dieser praktischen Weise der Liebe. Und noch ein letztes Stichwort unter diesem Unterpunkt. Seid gleichgesinnt gegeneinander, Vers 16, das will ich auch noch erwähnen. Ihr seht, hier sind eine ganze Kette von Perlen und ich kann nicht auf jede Perle jetzt eingehen, es sind sehr viele Imperative, aber ich greife einige raus. Paulus schreibt in Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Die Liebe hat keine Günstlinge und Favoriten. Das gibt es beim Computer, da kann man bestimmte Internetseiten als Favoriten anlegen, ja, weil man die oft besucht. Aber die Liebe, die hat keine Favoriten. Warum sollten wir immer mit denselben Leuten reden, vor oder nach dem Gottesdienst? Warum nicht mal mit anderen? Warum immer dieselben Leute zum Kaffee einladen oder essen oder so? Warum nicht mal andere? Gleichgesinnt, die Geschwister nicht in Gruppen einteilen. Die, mit denen kann ich besser und in dem Kreis verkehre ich immer und die anderen, naja, die sind mir nicht so nah, die lade ich auch nicht ein. Gleichgesinnt gegeneinander sein bedeutet nicht, dass man in allen Punkten gleicher Meinung sein muss. Es geht nicht um Uniformität der Ansichten, es geht um harmonische Beziehungen untereinander, keine Gruppen und Cliquen zu bilden in der Gemeinde. Und ich darf mal hier noch praktischer werden. Wir sind hier ziemlich bunt zusammengesetzt, wie Gott das immer macht in seiner großen Fantasie. Wir haben zum Beispiel Hiesige unter uns und wir haben Russlanddeutsche und Amerikaner und Menschen aus Polen und Österreich und weiß ich nicht, wo wir noch alle herkommen. Ganz verschiedene Nationalitäten, Kulturen, Lebensanschauungen sind in einer Gemeinde hier zusammen. Und da sollten wir auf keinen Fall in so ein Denken oder Wesen verfallen, dass wir so Grüppchen bilden untereinander. Auf gar keinen Fall. Das soll es in der Gemeinde Jesu nicht geben. Da sind diese Schranken alle aufgehoben. Ich wurde einmal sehr traurig, als ich richtig miterleben musste, wie sich eine Gemeinde spaltete. Es war eine große russlanddeutsche Gemeinde und sie spaltete sich. Und ich fragte, wie kommt es denn dazu, dass sie sich gespalten hat in 4/5 und 1/5? Und dann sagte mir der Bruder, es ist ganz einfach. 4/5 sind Plattdeutsche und 1/5, die können nicht Plattdeutsch. Das verstehen jetzt vielleicht nicht alle ganz genau, aber ja, die Plattdeutschen, die haben sich doch irgendwo gefunden zu einer Gruppe. Und da waren Russlanddeutsche, die konnten alle Russisch, die konnten alle Deutsch, aber sie konnten nicht Plattdeutsch. Und das war eine Gruppe, 1/5. Und dann spaltete sich die Gemeinde. Das darf nicht sein, das soll nicht sein. Darum seid gleichgesinnt gegeneinander. In der Liebe, das ist das Wesen der Liebe, die macht keine Unterschiede. Die kennt diese Dinge nicht, die die Welt kennt und diese Kulturdinge, das brauchen wir nicht. Lass mich einen zweiten Punkt sagen und einen dritten, die sind kürzer als der erste. Der zweite Punkt zum Kennzeichen L, Liebe, die Kreise der Liebe. Vielleicht ist euch aufgefallen, der Apostel Paulus, er beschreibt hier die Liebe in konzentrischen Kreisen, wenn ihr so wollt. Er fängt an bei der Liebe, die Gott zu uns hat. Von der hat er 8 Kapitel lang gesprochen im Römerbrief, Kapitel 1 bis 8. Die große Liebe Gottes, er hat seinen Sohn für uns gegeben und hat uns damit alles geschenkt. Römer 8, wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Die Liebe, die Gott zu uns hat. Dann hat er über Israel gesprochen, Kapitel 9 bis 11. Und jetzt ab Kapitel 12, in dem praktischen Teil seines Briefes, da zeigt er, wie wir auf die große Liebe Gottes antworten können. Und da beginnt er mit der Bruderliebe, haben wir eben gelesen, Vers 10, die Bruderliebe. Und er fährt dann fort und nennt weitere Kreise der Liebe, die Liebe zu allen Menschen, Vers 17 und 18, Und er schließt dann sogar mit der Liebe zu den Feinden, Vers 19 bis 21. Merkt ihr? Konzentrische Kreise der Liebe. Bruderliebe, Liebe zu allen Menschen, Liebe sogar zu den Feinden. Das ist gewaltig, die Kreise der Liebe. Nun, über Bruderliebe haben wir eben schon eine Weile gesprochen, über die geschwisterliche Liebe. Aber wie sieht die Liebe zu allen Menschen aus? Lesen wir nochmal Vers 17 bis 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Böses mit Bösem vergelten ist in der Welt üblich. Die Menschen sagen, wie du mir, so ich dir. Das ist die Regel, das ist so Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, in unserer Sprache ausgedrückt. Wie du mir, so ich dir. Er bekommt nur, was er verdient. Oder das werde ich dir heimzahlen, kann man manchmal hören. Ja? Das ist dieser Vergeltungsgedanke, Böses mit Bösem vergelten. Diese Art, diese Freude an der Rache soll keinen Platz haben im Leben von erlösten Menschen. Christen sollten natürlich auch nicht unnötig provozieren oder Streit suchen. Wir sollen Frieden lieben, ihn immer wieder schließen und ihn aufrechterhalten. Wir als Christen, wir gehen immer wieder in die Offensive der Liebe. Selbst wenn der Nachbar uns nicht mehr grüßt, dann grüßen wir ihn wieder. Und wir machen wieder den Anfang. Und wenn er nicht mehr mit uns redet, wir fangen das Gespräch wieder an. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind erlöst. Wir leben anders, nach anderen Gesetzmäßigkeiten, als wie die Menschen in der Welt. Die können nicht anders. Die leben nach, wie du mir, so ich dir. Wir sind immer ganz schnell fertig. Und das wollen wir nicht. Wir wollen mit allen Menschen Frieden suchen, so viel an uns ist. Aber Schiller, der deutsche Dichter Schiller, hat gesagt, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wenn der böse Nachbarn darauf nicht eingeht, wenn er sagt, nein, ich rede nicht mehr mit dir und ich schaue dich nicht mehr an, dann kann man es nicht erzwingen. Und doch soll der an unserer Haltung sehen, dass wir von uns aus den Frieden mit ihm suchen, dass unsere Hand offen ist. Dass wir nicht streiten, wenn die Grenze bepflanzt werden muss. Ob das jetzt 20 Zentimeter weiter rüber wächst, die Äste oder nicht, ja. Bloß nicht anfangen mit diesen ganzen Sachen und dem Nachbar wieder die Mauer ausgraben lassen bis in den Fundamenten und 5 Zentimeter weitersetzen lassen und was es da alles schon gegeben hat. Bloß nicht. Damit machen Christen ihr Zeugnis auf Generationen kaputt in einem Ort. Das darf nicht sein. Wenn wir andere verletzt haben oder selbst verletzt worden sind, dann sollten wir unermüdlich auf eine friedliche Lösung des Konflikts hinarbeiten. Das gilt in der Ehe, das gilt in der Nachbarschaft, das gilt auch in der Schule oder Berufswelt oder wo wir sind. Wir sollen Friedensstifter sein. Wir leben in der Liebe Gottes. Wir geben sie weiter an die Geschwister der Gemeinde und in einem weiteren Kreis zu allen Menschen. Wir versuchen es, wir möchten es, wir wollen uns danach ausstrecken. Und dann geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt wird die Luft ganz dünn. Jetzt halten wir fast den Atem an. Er spricht davon, die Feinde zu lieben. Er hatte schon gesagt, Vers 14, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und er fährt dann fort mit Vers 19, rächt euch nicht selbst. Wenn dein Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir müssen uns einfach der Neigung widersetzen, Unrecht, das uns geschehen ist, anderen heimzuzahlen. Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Wir sind, so meinte Peter letzte Woche, ich habe es gestern auf Kassette gehört, wir sind ja gerade bei Enthüllungspredigten. Ja. Als ich bei der Bundeswehr war, 1978, da wurde mir einmal von einem Vorgesetzten, von meinem Kompaniechef, wirklich Unrecht getan. Der hat mich vor anderen zur Schnecke gemacht und hat den Falschen getroffen. Ein andermal hätte er vielleicht den Richtigen getroffen, aber in diesem Fall war es der Falsche. Es war nicht so, wie er gesagt, und er hat mich vor versammelter Mannschaft zur Mina gemacht. Ja? Und das ist natürlich eine Sache, wer von uns hat das gerne? Ja? Da kommt alles in einem hoch, was nur da ist. zu Unrecht vor anderen getadelt worden zu sein, angeschrien worden zu sein, ja. Und so war es da bei mir auch. Ich war nicht gläubig und ich hatte meine Emotionen nicht unter Kontrolle. Ich habe eine Beschwerde gegen ihn geschrieben und dann wurde die abgelehnt. Er war ja mein Kompaniechef und eine Instanz weiter und die wurde auch abgelehnt und noch eine weiter vors Truppendienstgericht und dort endlich habe ich Recht gekriegt. Ja, kriegt ja ein Urteil, 10 DIN A4 Seiten lang. Er hat mich zu Unrecht getadelt gehabt, das war falsch und ich wurde rehabilitiert. Und was war das Ende? Wir beide wurden strafversetzt. Er wurde strafversetzt, der Kompaniechef und ich auch. Gott hat diese Torheit gnädig angesehen. Ich wurde dorthin versetzt, wo ich mich 10 Monate später bekehren durfte. Auf denselben Fliegerhorst, wo dann meine Bekehrung stattfand. In der Silvesternacht 79 auf 80. Aber trotzdem war es falsch, was ich damals gemacht habe. Ich konnte nicht anders. Und bis zum Truppendienstgericht. Und den Wehrbeauftragten habe ich auch noch eingeschaltet in Bonn, ja. Und das ging nicht anders. Ich konnte es nicht ertragen, zu Unrecht behandelt worden zu sein. Das ist die natürliche Art des Menschen. So sind wir. Wir können das nicht ertragen. Und wenn wir Christen geworden sind, wenn wir erlöst sind, die Liebe Gottes kennengelernt haben, fällt es uns immer noch schwer genug, Unrecht zu ertragen. Jedem von uns. Aber die Bibel sagt, die Rache ist Gottes Angelegenheit. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir sollten einfach nicht versuchen, in seine Rechte einzugreifen. Er wird jedes Unrecht zur rechten Zeit und auf die rechte Weise bestrafen. Glaubt ihr das? Ich glaube das fest. Er wird jedes Unrecht zu seiner Zeit und auf seine Weise bestrafen. Wenn es nicht hier in diesem Leben sein wird, dann spätestens vor seinem gerechten Richterthron. Vor ein paar Monaten musste ich auch durch eine Sache durch. Es ging nicht anders, war aufgezwungen worden. Und einige von euch wissen das. Da hat jemand in der Schweiz einen Brief geschrieben an 400 Leute. Und hat da viele Dinge aufgezählt, die unzutreffend sind, die einfach nicht wahr sind, die falsch sind, die unrecht sind, auch gegen mich. Ich habe stehen lassen so. Ich hätte wieder einen Brief schreiben können an dieselben 400 Leute, wir haben die Adressen auch, ja. Ich habe es so stehen lassen und ich habe ihm erst vor 2 Wochen einen Brief geschrieben und habe gesagt, du meinst vielleicht, du hast jetzt das letzte Wort gehabt in dieser Sache. Das letzte Wort hat ein anderer. Vor seinem Richterthron. Dann wird's noch einmal aufgerollt. Ich kann bis dahin warten. Ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen in der Sache. Das ist nicht leicht, das weiß ich, aber hier wird uns das ans Herz gelegt. Sogar Feinde zu lieben, sogar feurige Kohlen auf ihr Haupt zu sammeln, Gutes zu tun, einem Feind, einem oder ein Arbeitskollege, der einem immer zusetzt und immer ja, bei dem Chef anschwärzt und was weiß ich, bring dem mal eine Flasche Wein mit. Bring dem mal irgendetwas Gutes mit und schenk's ihm. Du wirst ihm den Mund stopfen. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und bei dem Nachbarn auch und bei anderen Menschen, die dir zu schaffen machen. Jemanden feurige Kohlen auf das Haupt sammeln, meint ihn in seiner Feindseligkeit beschämen. Indem man ihn mit ungewöhnlicher Freundlichkeit behandelt. Ich denke, 20 Jahre zurück, als Silvia noch in Kärnten war, da hatte sie eine Wohnung bei ungläubigen Vermietern. Die wohnten unten drunter, sie hatte die Wohnung oben und sie hat Teenagerkreis gemacht. Teenager kamen, um dort das Wort Gottes zu hören am Samstagnachmittag. Und den Vermietern gefiel das nicht. Und die haben ihr ganz schön das Leben schwer gemacht und haben sie beschimpft und Sektiererin genannt und mit Polizei gedroht und alles Mögliche. Und ich wurde Zeuge, wie Silvia dieses Böse mit Gutem vergolten hat. Und als sie dann auszog, als ich sie nach Deutschland geholt habe, ja, da haben die Vermieter, die haben geweint, ja, weil sie ausgezogen ist. Die gleichbleibende Liebe und Freundlichkeit und Güte und hatte sie am Ende doch überwunden, nicht dahin Christen zu werden, aber immerhin, sie konnten doch ihr böses Zeugnis nicht aufrechterhalten. Und darum, lass dich nicht vom Bösen überwinden, schreibt der Apostel Paulus, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Wenn ich das noch sagen darf. Es gehört zum Wesen christlicher Lehre, dass sie nicht bei Verboten stehen bleibt, sondern dass positive Aufforderungen gegeben werden. Das Böse kann mit Gutem überwunden werden. Wir überwinden Böses, was uns geschieht, nie mit Bösem. Auch nicht nur mit nichts machen, ja, mit Resignation, genau, mit nichts machen, indem wir nichts tun und sagen, ah ja, der ist halt so, kann man nicht ändern. Davon ist noch nicht überwunden. Wir überwinden es aktiv, indem wir Gutes tun dem anderen. Das ist etwas, darüber sollten wir vielleicht einmal länger nachdenken. Wo gibt es vielleicht einen Menschen, dem ich noch etwas Gutes tun sollte, der noch etwas gut hat bei mir, dass ich ihm etwas Gutes tun sollte? Lass mich das Letzte nur erwähnen, die Frucht der Liebe. Die Frucht der Liebe ist einfach, dass andere Menschen an uns Christen sehen, dass wir Christen sind, an der Liebe, die wir untereinander haben. Hat nicht der Jesus gesagt in Johannes 13, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Also sie werden uns nicht erkennen am schrägen Gesang oder an uraltmodischer Kleidung unbedingt, ja, sollen sie uns erkennen, dass wir Christen sind, sondern sie werden erkennen an der Liebe, die wir untereinander haben. Kennzeichen L. Das wäre also das wahre Kennzeichen des Christen, seine Liebe zu den Mitchristen, zu den Menschen überhaupt und sogar, wenn es sein muss, zu seinen Feinden. Ich muss zum Abschluss kommen. Kennzeichen L haben wir heute mal so in den Mittelpunkt gestellt. Kennzeichen Liebe. Die Liebe Gottes zu uns, die sich auswirken will in der Liebe zu den Brüdern und Schwestern, zu allen Menschen, bis hin sogar zu denen, die es nicht gut meinen mit uns. Darf ich mal zum Schluss noch einen Augenblick lang träumen? Stellt euch mal vor, jemand würde euch fragen, in welche Gemeinde ihr geht, und ihr würdet ihm antworten, ich gehe in Hünfeld in die Mackenzeller Straße. Und euer Gegenüber würde sagen, ach, ist es nicht die Gemeinde, in der man so herzlich begrüßt und aufgenommen wird, wenn man da zum ersten Mal hinkommt und auch danach? Und wo sich die Leute so gerne gegenseitig helfen? Und wo die Alten und Schwachen besucht werden, wo auch schwierige und sogar behinderte Menschen in Liebe angenommen werden, wo die Kranken kostenlos mit Essen versorgt werden, wo auch Studenten vor ihren Prüfungen nicht vergessen werden und so weiter und so weiter. Aber woher wissen Sie denn das alles? Ja, ich war schon mal da und ich werde auch wieder hingehen. Ich fühle mich von der Liebe der Gemeinde sehr angezogen. Wäre das nicht ein großartiges Ziel, wenn dieser Traum noch mehr Wirklichkeit werden würde? Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist, aber vielleicht noch nicht ganz so. Vielleicht dürfen wir uns noch weiter ausstrecken danach. Lasst uns darum beten und wirklich auch, was wir tun können, dran setzen, dass es nicht beim Träumen bleibt, dass viele Menschen hier in Hünfeld und Umgebung Kennzeichen L erkennen. Kennzeichen L. Amen.